Ich möchte uns alle im Namen unseres Herrn und Heilandes zu dieser Morgenstunde auch begrüßen. Und der Herr hat mir ein Thema aufs Herz gelegt, das uns alle hier betrifft. Nun, das ist nichts Neues. Gottes Wort ist ja wirklich für alle Menschen. Und doch meine ich ganz speziell für uns als Eltern, aber auch als Kinder, möchte Gott heute reden, aber auch für uns, die wir schon älter geworden sind. Und das Thema lautet für die heutige Morgenstunde die Bedeutung des Gehorsams Christi. Gehorsam bedeutet, wenn man das erklären wollte, sehr allgemein erstmal Unterordnung unter den Willen einer Autorität. Wir können auch sagen, das schließt die Erfüllung einer Forderung ein, das schließt aber auch das Unterlassen von etwas Verbotenem auch ein. Im Verständnis vieler Menschen beschränkt sich, möchte ich so sagen, der Gehorsam eigentlich auf den Punkt, so dass man eigentlich so definiert, ja, ich muss irgendwie meinen Willen aufgeben und muss mich unter den Willen eines anderen Menschen auch beugen, muss den Wunsch eines anderen Menschen erfüllen. Und wisst ihr, in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit, wird dies durchaus als ein Zeichen der Schwäche ausgelegt. Das ist wirklich nichts, was irgendwie die Menschen anspricht. Und ich meine, ich lese jetzt nicht so viele jetzt verschiedene Zeitungen oder wie auch immer. Aber wenn man mal so in den Medien gelesen hat, allgemeine Berichterstattung, wie auch immer, also mein Empfinden ist so, dass dieses Wort Gehorsam eigentlich ganz, ganz selten benutzt wird. So, es wird mehr und mehr irgendwie verdrängt. So, man versucht es durchaus mit anderen Worten auch irgendwie, ja, vielleicht zu beschreiben. Und auf der anderen Seite funktioniert eigentlich unser Leben nur, wenn wir wirklich so in die Details reingehen, dass wir ja entweder gewisse Gesetze unseres Staates befolgen und somit gehorsam sind, dass die Kinder den Anweisungen der Lehrer Folge leisten müssen und auch da gehorsam sein müssen, oder wenn wir auf der Arbeit sind und auch hier unser Vorgesetzter uns etwas sagt, dass wir auch das befolgen sollen. Und doch, obwohl, ich sag mal, unser ganzes Leben darauf aufgebaut ist, dass wir einfach nicht tun und lassen können, was wir wollen, ist doch dieser Begriff des Gehorsams, ja, das hat so einen negativen Touch, will ich mal so sagen. Ich habe dann ganz kurz reingeschaut, was sagt eigentlich Wikipedia dazu? Und da bin ich auf einen oder zwei Sätze gestoßen, die mich ja so in den Überlegungen auch gestärkt haben. Da heißt es so: Gehorsam ist wie alle anderen Erziehungsziele kein für immer feststehender Wert. Vielmehr verändert sich die Bedeutung von Gehorsam in unserer Gesellschaft auch mit ihren Normen und Werten. Diese gelten oder entwickeln sich allmählich und verlieren wieder an Bedeutung. So auch der Gehorsam und die Unterordnung. Und ich dachte dann, bei Wikipedia hätte ich eher erwartet, das, was ich am Anfang gesagt habe. So, nur eine allgemeine Beschreibung dessen, was eigentlich Gehorsam bedeutet. Und hier hat sich jemand die Freiheit genommen, sozusagen auf die heutige Zeit, die Bedeutung dieses Wortes uns weiterzugeben. Und wie ich gelesen habe, dass Gehorsam und Unterordnung immer weiter an Bedeutung verlieren. Und wisst ihr, man kann schön von Gehorsam, von Unterordnung reden, in der Theorie, aber wisst ihr, wo es sich am deutlichsten zeigt, ob unser Reden mit dem auch übereinstimmt? Das ist einfach unser praktisches Leben. Da zeigt sich das vielleicht am hellsten, am deutlichsten, ob wir wirklich diesen Gedanken auch praktisch umsetzen. Und ich habe ja gesagt, das Thema für die heutige Morgenstunde soll ja der Gehorsam Christi sein, die Bedeutung seines Gehorsams, weil ich bin überzeugt, wenn Werte in unserer Gesellschaft sich verändern und dieser Gedanke an Bedeutung verliert, so ist es für uns, die wir Gottes Wort lesen, die wir Gottes Kinder sind, aber auch darüber hinaus all die anderen, die sozusagen hier noch eine gewisse Unsicherheit, eine gewisse Unschärfe haben. Für uns gibt es ein einziges Vorbild und das ist Jesus Christus. Und so wollen wir heute Morgen auch in dieser Art und Weise in das Wort hineinschauen und sehen, was Gott uns auch dazu zu sagen hat. Ich möchte zu Anfang mal schon eine kurze Zusammenfassung geben und erst dann später auf die Bibelverse auch eingehen. Christi Gehorsam könnten wir so beschreiben, dass es eine freiwillige Unterordnung unter den Willen seines Vaters war. Und hier so das Stichwort freiwillig. Es war ein bereitwilliges Einverständnis mit jeglicher Aufforderung, die er von Gott bekam, weil er einfach tief überzeugt war, dass alles, was der Vater sagt, dass es richtig und wahr ist. Und hier der Gedanke, diese tiefe Überzeugung, das, was der Vater sagt, das wird richtig sein. Wir lesen in keinster Stelle in gewisser Weise direkten Gedanken, aber nirgends auch so Nuancen, dass Gott der Vater einen gewissen Druck auf Christus ausgeübt hat, seinen Willen auszuführen. Also kein Druck, auch das Gesagte umzusetzen. So können wir sagen, es ist ein freiwilliges, ein inneres Verständnis dessen, dass alles, was Gott sagt, dass es richtig und wahr ist. Und schaut mal, wenn wir das schon mal auf uns so übertragen würden, wenn ein Mensch überzeugt ist, dass eine Sache richtig, dass sie wahr ist, dann wird er auch sehr gerne natürlich diesem Aufruf auch folgen. Aber dieses Überzeugtsein in das, dass es richtig und wahr ist, das ist jetzt so der Punkt, glaube ich, wo wir Menschen so schwimmen und was uns so grundsätzlich von Christus auch unterscheidet. Und das soll so ein bisschen der Gedanke oder eigentlich der Kern dessen auch sein, dass wir von Christus lernen wollen. Ich möchte zuerst einige Beispiele aus der Schrift anführen, wo durchaus wir von Gehorsam lesen, das aber nicht Christi Gehorsam ist. Ich denke hier besonders an den Gehorsam der Pharisäer und der Schriftgelehrten. So als Bibelleser wissen wir, dass nach der babylonischen Gefangenschaft, nach der 70-jährigen, sind die Kinder Israel wieder zurück in ihr Land gekommen und man hat wieder das Gesetz studiert, man hat das Gesetz gelesen Und in Esra, in Nehemia wird uns sehr deutlich auch beschrieben, wie das Volk wieder ja, einen gewissen Neuanfang auch gemacht hat. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wirklich da sehr aufrichtige, ehrliche Motive auch waren. Wir wissen aber, dass aus dem Gedanken heraus, wir sind in die babylonische Gefangenschaft gekommen, weil wir ungehorsam waren, weil wir das Gesetz übertreten haben, ist so ein Gedanke herangereift, der sich so allmählich entwickelt hat, dass die Pharisäer versucht haben, diese Gebote Gottes in gewisser Weise menschlich etwas enger zu machen. Also diesen schmalen Weg, möchte ich so sagen, noch etwas schmäler zu machen. Mit dem Gedanke, so, wenn man auch irgendwie so eine Grenze übertritt, dann wird man ja den gesamten Weg sozusagen noch nicht verlassen. Und doch lesen wir, als der Herr Jesus auch gekommen ist, in welcher Art und Weise die Schriftgelehrten und Pharisäer es ja, in diesen 400 Jahren gebracht haben. Vordergründig stand sozusagen nur eine Fassade. Gottes Wort sagt, dass sie gerne anderen Leuten Bürden sozusagen aufhalsen, aber selber sozusagen nicht mal mit dem Finger krümmen. Und wir können daraus auch sehen, auch das Gebet, wo ein Pharisäer und der Zöllner ja im Tempel stehen, wie der Pharisäer sehr eingenommen ist von sich, was er alles tut. Und der war im tiefsten überzeugt, er ist absolut, absolut gehorsam den Geboten Gottes. Und doch können wir eigentlich aus der Schrift so herausnehmen, dass die Motive waren zum Schluss nicht aufrichtig gewesen. Da waren Menschen gewesen, die Pharisäer, wo man liest auch in der Schrift, die gerne gesehen werden, ja, wie sie an den Straßen beten. So, das ist ja der Gedanke, man möchte sich in gewisser Weise zur Schau stellen, damit andere Menschen mich ehren sollen. Und ist hier so ein Gehorsam, dass wir hier so das Ganze jetzt auf den Punkt bringen, wir sind in allen Dingen gehorsam, was von uns verlangt wird, aber das Motiv ist unrein, das ist kein christlicher Gehorsam. Wir können weitergehen und eigentlich diesen Gedanken des Gehorsams auch in unsere christlichen Kreise so anwenden. Und es gibt durchaus Christen, Nachfolger Jesu, die eigentlich mehr so in diesem Denken sind, ich muss alles erfüllen, sonst komme ich irgendwie in die Hölle. Das ist so diese Angst entweder vor diesem strafenden Gott oder die Angst eben halt in die Hölle bekommen. Also dieses Motiv, dass etwas gemacht wird, ist nicht sozusagen diese Liebe zu Jesus Christus, sondern das ist einfach auch die Angst. Manche andere, das können wir mehr vielleicht auch aus dem praktischen Leben, ob das Berufsleben ist, wie auch immer, auch sehen, vielleicht habt ihr auch schon diese Erfahrung gemacht, Menschen, die sehr gehörig sind auf die Anweisung, ich sag mal, eines Vorgesetzten. So, Vorgesetzter sagt, so machen, es wird 1:1 umgesetzt. Also scheinbar voll bei der Sache dabei, macht wirklich auch alles 1:1. Aber wisst ihr, was das Motiv vieler Leute ist? Leute möchten gelobt werden, Leute möchten sozusagen wieder die Ehre bekommen, Leute möchten, ja, wenn ich so sagen darf, so einschleimen, sie umgarnen diese Autoritätsperson, dass sie in gewisser Weise befördert werden. Und das nur, sozusagen, sie wollen einen persönlichen Vorteil aus der Sache ziehen und darum sind sie halt gehorsam. Darum machen sie eine Sache, obwohl sie überhaupt nicht überzeugt sind von der Sache. Ich möchte auf ein anderes sehr praktisches Thema zu sprechen kommen, und das ist so das Verhältnis der Eltern zu den Kindern oder der Kinder zu den Eltern. So, ich glaube, ich kann so ganz frei sprechen, dass es uns als Eltern sehr stark auf dem Herzen liegt, dass unsere Kinder gehorsam sind. Und jetzt möchte ich, liebe Geschwister, euch die Frage stellen, so als Eltern, warum ist es uns wichtig, dass unsere Kinder uns gehorsam sind? Warum? Dass sie selig werden? Ja? Gibt es noch eine Antwort? Genau, dass sie daran lernen in den natürlichen Dingen, dass sie dann auch Gott gehorchen. Sehr schön. Gibt es noch etwas? Vielleicht ganz kurz aus der Ecke. Okay, dass in gewisser Weise Frieden ist, ja, so, ich sage etwas und das Kind soll gehorchen. Was gibt es hier aus der Ecke? Ja. Mir kam so der erste Gedanke, es tut uns Eltern richtig gut. Richtig gut, wenn irgendwie fremde Menschen sagen, Mensch, ihr habt aber gehorsame Kinder. Ne? Es läuft so richtig, richtig gut runter. Aber wäre das unser Motiv, Geschwister, die Kinder sozusagen zum Gehorsam anzuleiten, zu erziehen, damit wir Lob sozusagen von anderen Menschen bekommen, dann wäre das ja völlig, völlig falsch gewesen. Und ich glaube, all die Antworten, die gegeben wurden, die sind richtig. Aber ich glaube, so der letzte Gedanke, zwischen uns Erwachsenen und den Kindern ist doch insofern der Unterschied, dass die Erwachsenen einfach, möchte ich sagen, mehr Erfahrung haben, auch im Leben. Und die Kinder sind einfach unbekümmert, unbedarft, können so manche Sachen noch nicht so abschätzen. Und so können wir doch als Eltern eigentlich ihnen gewisse Anweisungen geben, gewisse Ratschläge geben, um genau vor dem Gedanken, es soll doch ihnen nichts Negatives, nichts Schlechtes, wie auch immer, doch zustoßen, sondern unser Gedanke als Eltern ist doch der, wir wollen nur das Beste unseren Kindern. Und aus dem heraus, aus diesem Motiv, dass wir unseren Kindern nur das Beste wollen, geben wir manchmal auch sozusagen gewisse Verbote, dass wir sagen, nein, diese Sache ist nicht gut für euch. Und wir erziehen sozusagen in dieser Art und Weise unsere Kinder. Und ich möchte jetzt so diese Überleitung machen, obwohl wir als Menschen wirklich das in aufrichtiger Art und Weise machen, bin ich überzeugt, und ich glaube, da müssen wir doch so geerdet sein, dass wir nicht im absoluten Sinne auch alles abschätzen können, alles überblicken können. Aber das wäre nochmal ein anderes Thema. Aber Gottes Wort sagt uns jetzt etwas, ich weiß, dass ihr als Eltern wirklich das Beste für eure Kinder wollt. Lukas 11, lesen wir einige Verse. Lukas 11, ab dem 11. Vers. Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn er ihn um Brot bittet, einen Stein gebe? Und wenn er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gebe statt dem Fisch? Oder wenn er um ein Ei bittet, ihm ein Skorpion dafür gebe? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel wie viel mehr wird der Vater im Himmel? Hier heißt es weiter, den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. Aber wir wollen nur jetzt diesen Gedanken rausnehmen, wie viel mehr euer Vater im Himmel. Und jetzt können wir uns schon reflektieren, wenn wir als Eltern wirklich das Allerbeste für unsere Kinder wünschen und sie so in dieser Art und Weise durchs Leben begleiten. Und jetzt kommt schon mal diese ganz wichtige Aussage, wie viel mehr unser Vater im Himmel es mit uns macht, wie er uns führt, wie er uns anleitet auch im Leben. Nun wollen wir zu dem Gehorsam Christi auch übergehen. Und ich möchte uns, liebe Geschwister, eine Frage stellen. War es für Christus leicht oder war es schwer, dem Vater zu gehorchen? Was würdet ihr so? Es war selbstverständlich. Okay? Ja, es war so schwer auf der anderen Seite, dass es seinen Tod gekostet hat. Ja? Genau. Ich denke mal, für uns als Menschen ist es sehr, vielleicht schwer will ich nicht sagen, aber nicht so manchmal eindeutig, wie wir Christus wirklich hier auf Erden einschätzen sollen. Er war einerseits Gott gewesen und auf der anderen Seite war er Mensch gewesen. Und manchmal haben wir Verse, wo Menschen mit unaufrichtigen Motiven zu ihm kommen und er lässt sich auf die Sache nicht ein. Und das Wort sagt Johannes 2, meine ich, er kannte einfach ihr Herz. Das heißt, es ist etwas, was übernatürlich ist, was keiner von uns eigentlich kann. Und doch auf der anderen Seite, wenn wir so ganz allgemein das Leben Jesu auch durchgehen, ist es nicht so gewesen, dass er den Auftrag vom Vater bekam und, ja, wie man so sagt, auf Wolke irgendwie hier geschwebt ist, ja, und einfach so sehr viel höher als die Menschen hier auf Erden war und gesagt hat, ja, so, ich werde mein Reich aufrichten, ich werde das und jenes machen und der Vater hat mir einen Auftrag gegeben und das macht er einfach so, so leicht, wie man so sagt, so einfach mit links. So können wir das auch nicht sagen. Wir merken, wenn wir so die Evangelien durchlesen, dass er wirklich wie ein Mensch war, zuerst wie ein Kind. Er musste sich seinen Eltern unterordnen lernen, oder lernen wir aus der Schrift. Das musste er auch lernen. Wir lesen aber mehr dann zum Schluss, dass er auch nicht von vornherein genau den Zeitpunkt seines Leidens wusste. Das wusste er nicht. Wir lesen irgendwo, als er die Zeit erkannte. So, es ist jetzt soweit. Okay, dann wusste er, jetzt ist der Zeitpunkt da. Das heißt, er wusste nicht alles sozusagen von Anfang an, dass er sagen wird, in dem Jahr, so an dem Tag um die Uhrzeit wird es soweit sein. Aber was ihn ausgezeichnet hat, das war einfach sein inniges Verhältnis mit seinem Vater. Wo er wirklich im Gebet zu ihm kam, wo sie Dinge besprochen haben, wo er Anleitung bekam, wie er weiter handeln soll. Und so können wir eigentlich entnehmen, dass Gott ihn so Schritt für Schritt einfach weitergeführt hat. Und das hat für ihn bedeutet natürlich, mit Gott immer Schritt zu halten, hat für ihn bedeutet, sozusagen immer dem Vater auch gehorsam zu sein. Wir wollen mal aus Hebräer 5, was wir in der Einleitung gelesen haben, mal aufschlagen, den 8. Vers. Und da heißt es so, Hebräer 5, Vers 8, und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Und ich möchte nur auf dieses Wort gelernt. Es war nicht das, dass er einfach so das alles ganz automatisch in dem Sinne richtig machte, sondern er musste es in gewisser Weise lernen. Und wir wollen jetzt so mehr an den Anfang gehen, wie die Schrift uns an verschiedenen Stellen auch sagt. Wie war das eigentlich? Schon vor Grundlegung der Welt hat doch Gott der Vater, oder war es beschlossen um den Heilsplan? Die Schrift sagt uns, so, die Menschen, sie werden vom rechten Weg abirren und so ist es auch gekommen und der Heilsplan wurde festgelegt. In Offenbarung 5 wird durch uns, die Stelle wurde auch vor kurzem hier zitiert, möchte aber nochmal die Verse auch vorlesen. Offenbarung 5, die erste 7 Verse. Dann sah ich in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, innen und außen beschrieben, versiegelt mit 7 Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief mit lauter Stimme aus, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu lösen? Und niemand, weder im Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde, konnte das Buch öffnen, um hineinsehen. Und ich weinte sehr, weil niemand würdig erfunden wurde, weder das Buch zu öffnen und zu lesen, noch hineinzusehen. Und einer von den Ältesten sagte zu mir, weine nicht, sieh, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine 7 Siegel zu brechen. Und sie, inmitten des Thrones und der 4 Tiere und inmitten der Ältesten sah ich ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Und es hatte 7 Hörner und 7 Augen. Das sind die 7 Geister Gottes, ausgesandt in alle Welt. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und hier ist der erste Gedanke, den wir jetzt herausnehmen wollen, dass Christus diese Aufgabe freiwillig auf sich genommen hat. Es gab sonst niemand einerseits, der es tun konnte, und doch können wir so sagen, er hat sich unter die Last der Sünde gestellt, unter diese Verantwortung und ist sozusagen freiwillig auf unsere Erde gekommen, ist den Weg des Leidens, des Sterbens gegangen und ist, ja, oder sein Blut musste fließen um unsere Stadt, damit wir errettet werden. Und wisst ihr, dieser Gedanke, dass Christus freiwillig ging, das hat auch für heute noch eine Bedeutung. Auch für uns bedeutet es, dass wir freiwillig in die Nachfolge treten dürfen. Ich habe mal mit jemandem gesprochen, der ferne von Gott ist und wir sind auf den Glauben zu sprechen gekommen und er sagt, weißt du, ihm wäre es so viel lieber, wenn es nicht freiwillig wäre. Dann dachte ich, oh, das ist ein ganz neuer Gedanke. Sagt er, weißt du, sonst habe ich so viele Optionen, aber wenn es so quasi ein Muss wäre, dann wäre ich natürlich auch den Weg gegangen. Aber jetzt sich selber zu entscheiden, und doch, wisst ihr, Gott hat es für gut empfunden, dass Gott niemand irgendwelche Vorwürfe machen kann, dass die Menschen sich freiwillig für den Glauben, für die Nachfolge auch entscheiden sollen. Wir wollen weiter aufschlagen aus Johannes 4 und hier dann einige Verse zusammen lesen. Johannes 4, Vers 34, wo es nochmal deutlich wird, wie der Herr Jesus seinen Auftrag hier auf Erden gesehen hat. Johannes 4, Vers 34. Jesus sagte zu ihnen: Meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat, und sein Werk zu vollenden. Meine Speise ist es, den Willen des Vaters zu tun, möchte ich so ganz allgemein sagen. Was bedeutet es eigentlich, meine Speise? Wenn wir von einer Speise sprechen, so wissen wir als Menschen, wir sind sozusagen tagtäglich auf die Nahrungsaufnahme angewiesen. Und hier, wenn der Herr Jesus sagt, es ist meine Speise, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat, so bedeutet es, er hat es wirklich an jedem Tag ausgelebt, was der Wille des Vaters war. Nicht sein Wille, sondern der Wille des Vaters. Wir lesen Johannes 5, Vers 30. Johannes 5, Vers 30, ich kann nichts von mir selber tun. Wie ich höre, so richte ich, und mein Gericht ist gerecht. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Und hier möchte ich einfach nur auf das kleine Wörtchen lenken, ich suche. Ich suche, den Willen des Vaters zu erfüllen. Wisst ihr, wenn ich etwas suche, dann ist es mir besonders wertvoll. Dann brauche ich das. Und wenn da Jesus sagt, er sucht, den Willen des Vaters zu erfüllen, dann war es ihm eine Herzensangelegenheit. Dann können wir genau so jetzt auch mit unseren Worten sagen, es war freiwillig gewesen und er hat es gerne getan. Wir gehen in Johannes 6, Vers 38. Johannes 6, ab dem 38. Vers. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und wenn ich den Willen eines anderen tue, dann heißt es, dass ich demjenigen gehorsam bin. Das ist aber der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Denn das ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass wer den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Das war diese Botschaft, mit der Jesus in die Welt gegangen ist. Dass er gesagt hat, ich habe einen Auftrag bekommen. Ich führe nur den Willen dessen aus und der lautet folgendermaßen, wer den Sohn sieht, wer mich sieht und an mich glaubt, dem werde ich ewiges Leben schenken und am Ende der Tage auch auferwecken. Johannes 12. Ab dem 49. Vers. Denn ich habe nicht aus mir selber geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, der hat mir einen Auftrag gegeben, was ich tun und reden soll. Und ich weiß, dass ein Auftrag ewiges Leben ist. Darum, was ich rede, das rede ich so, wie es mir der Vater gesagt hat. Wunderbare Verse. Der Herr Jesus hat einen Auftrag bekommen. Und er sagt, genauso wie der Vater es mir gesagt hat, so gebe ich es euch weiter. Wir können aus diesen Versen eigentlich entnehmen, diese innere Sicherheit, diese innere Überzeugung des Herrn Jesus, und hier aber auch als Mensch, dass all das, was Gott der Vater ihm sagt, dass es richtig und dass es wahr ist. Und wisst ihr, als er in manchen schwierigen Gesprächen, mit Schriftgelehrten, Pharisäern, die versucht ihn haben, wie auch immer, die ihn beschuldigt haben, konnte einfach ganz ruhig sein. Ganz ruhig sein, weil er wusste, der Vater hat den Auftrag gegeben und ich muss nur auch diesen Auftrag hier weitergeben. Schaut mal, wenn wir als Menschen jetzt hineinschauen, wie ist eigentlich der Ungehorsam zu uns Menschen hindurchgedrungen? Das fängt doch alles im Garten Eden an. Und das ist die Sünde, dieser Ungehorsam. Und da ist so dieser Gedanke, schaut mal, Gott hat den Menschen sehr wohlwollend, ja, von allen Seiten ihn umgeben, das Beste gegeben im Garten, alle möglichen Bäume und sagt, von dem einen Baum ess aber nicht. Und der Mensch befolgt eine gewisse Zeit lang und setzt sich dann aber über dieses Gebot hinweg. Wie geht es eigentlich uns Menschen, wenn wir Anweisungen geben, ist es unseren Kindern oder wir haben eine Stellung im Betrieb, wie auch immer, wo wir eine gewisse Autorität haben, wir geben Anweisungen und Menschen befolgen das nicht. Wie geht es uns, wie fühlen wir uns, wenn uns sozusagen offen auch dieser Ungehorsam entgegentritt? Wisst ihr, bei uns Menschen spielt sich hier etwas ab. Da ist so etwas, oh, die akzeptieren mich nicht. Da ist so vielleicht der Gedanke, so man ist beleidigt. Ja, man ist so etwas eingeschnappt. Man sieht sich vielleicht in gewisser Weise auch zurück. Gibt es dem anderen Menschen aber schon noch deutlich zu verspüren. Ja, man redet vielleicht nicht. Also man gibt schon deutlich zu verspüren, dass hier etwas nicht stimmt. Andere wiederum, die, möchte ich mal so sagen, in einer ausreichend starken Position sind, die versuchen sozusagen diesen Ungehorsam natürlich auf menschliche Art und Weise schon noch zu belehren. Das in gewisser Weise vielleicht, möchte ich so sagen, Rache nehmen. Also schon den Menschen aufs Deutlichste auch zeigen, wer hier der Herr im Hause ist. Aber interessant ist, denkt unser Gott auch so. Lasst uns mal in dem Johannes 12, ab dem 46. Vers lesen. Johannes 12, Vers 46. Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit, wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Und wer meine Worte hört und nicht glaubt, den werde ich nicht richten. Denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern um die Welt zu retten. Wer mich verachtet und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter das Wort. Das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Und hier ist ja die Aussage des Herrn Jesus, dass er ja, diesen Ungehorsam der Menschen, also er hat den Menschen gepredigt und Menschen haben nicht geglaubt, sie haben es nicht angenommen. Er kam in sein Eigentum, lesen wir in Johannes 1, die Seinen haben ihn nicht angenommen. Wie mag er so als Mensch gefühlt haben, diese Ausgestoßenheit, das Nicht-Angenommen-Sein? Und doch reagiert er hier sehr interessant. Wir merken, dass er nicht auf dieser emotionalen Ebene das Ganze erklärt, sondern er sagt, schaut mal, die Sache, die ist ganz einfach. Ich habe den Auftrag bekommen. Ich sage euch den Auftrag weiter. Ich bin als Licht in die Welt gekommen und die Finsternis glaubt nicht an mich sozusagen. Und wer meine Worte hört und nicht glaubt, den werde ich nicht richten. Denn ich möchte ja Menschen retten. Das war sozusagen der Gedanke. Aber er schiebt dann etwas sozusagen in dem nächsten Vers rein. Wer mich verachtet und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter und das ist das Wort. Und Das habe ich auch gesagt den Menschen, wenn ihr das Wort nicht annehmen werdet, dann werden auch Folgen kommen. Und die Folgen bedeutet, ihr werdet auf ewig verloren sein. Und das ist sehr, sehr interessant. Ja? Er nimmt es nicht auf der emotionalen Ebene wahr, sondern er zeigt den Menschen die Folgen. Wenn du diese Sache nicht befolgst, wenn du hier einen Schritt weiter gehst, dann musst du einfach mit diesen und diesen Folgen rechnen in deinem Leben. Und wisst ihr, wenn wir wieder auf der menschlichen Ebene schauen, das Verhältnis zwischen Gott und den Menschen, das Evangelium wird gepredigt, es wird verkündigt und Menschen beachten es nicht. Gott tut sein Bestes. Er lässt es verkündigen. Menschen sitzen zum Teil ja, in den Gottesdiensten, hören die frohe Botschaft des Evangeliums, lassen sich nicht aber überführen von dem Heiligen Geist. Obwohl der Heilige Geist eindeutig das den Menschen zeigt, aber sich zu beugen und gehorsam sein dem Wort, das ist zu schwer. Und wisst ihr, hier ist Gott, obwohl so ein Ungehorsam in der Welt ist, können wir sagen, ja, dass wenige sozusagen von den Menschen überhaupt an seine Botschaft glauben, geht Gott uns trotzdem in seiner Liebe nach. Das ist mir nochmal in dieser Art und Deutlichkeit geworden, so groß geworden, wie ich es vielleicht früher noch nicht gesehen habe. Wisst ihr, wir als Menschen, wir hätten schon längst die anderen komplett aufgegeben. Aber er geht trotzdem den Menschen nach. Aber was unverrückbar bleibt, das sind die Folgen des Handelns. Die kann Gott nicht verändern. Die kann er nicht verändern. Entweder werden die Menschen glauben an den Herrn Jesus Christus und dann ewiges Leben haben, oder die andere Seite, sie werden auf ewig verloren sein. Es gibt noch ein Gedanke, dass der Heilige Geist in Epheser 4, Vers 30 uns als eine Person beschrieben wird. Und da heißt es so, betrübet nicht den Heiligen Geist. Ich möchte das nur insofern nochmal der Vollständigkeit auch erwähnen. Gott fühlt es. Gott fühlt es, wie wir Menschen mit ihm umgehen. Er fühlt es. Aber er zeigt es uns nicht gegenüber, in dieser Art und Weise, wie wir Menschen es machen würden, dass wir uns vielleicht beleidigen, dass wir dem anderen es heimzahlen. Nein, das macht Jesus Christus nicht. Und wisst ihr, dieser Gedanke, den hat den Herrn Jesus sozusagen, als er diesen Auftrag ja vollenden musste. Es war ja nicht nur den Auftrag, nur zu sagen, den Weg zum Himmel zu zeigen, sondern der eigentliche Kern war doch der, die Sünde ist doch in der Welt. Wie kann die Sünde aus der Welt geschaffen werden? Und es gab keinen anderen Weg, es gab keine andere Möglichkeit. Er, der Heilige, der Unfehlbare, er musste sterben. Also sein Blut musste für uns alle stellvertretend für uns fließen. Und hier merken wir auf einmal, vielleicht nochmal sehr, sehr deutlich, was es Christus bedeutet hat, gehorsam zu sein. Wir lesen ja Lukas 22, ab dem 42. Vers. Lukas 22, 42, und Jesus sagte, Vater, wenn du willst, dann nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er rang mit dem Tod und betete heftiger. Aber sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Und hier denke ich, lesen wir vielleicht wie an keiner anderen Stelle der Schrift, dass Jesus völlig überzeugt war von dem Auftrag seines Vaters. Dass er wusste, ja, der Weg, der ist richtig. Ja, Ich bin freiwillig den Weg gegangen. Aber wisst ihr, als es hier an diesen Punkt kam, zu leiden, dann sehen wir auch diese menschliche Seite, die völlig nachvollziehbar doch für uns ist. Dass er hier zu dem Vater betet und sagt, Vater, wenn du willst, dann nimm diesen Kelch von mir. So nach dem Motto, vielleicht gibt es doch eine andere Möglichkeit. Aber dann kommt hier so ein Komma und es heißt so, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und der Hebräerbriefschreiber, der sagt es in diesem 5. Kapitel, lass uns mal den 7. Vers lesen, er zeigt es noch einmal sehr deutlich. Hebräer 5, Vers 7, da heißt es so, und hier wird ja von Christus berichtet, er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Gebet und Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod erretten konnte. Und er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. Also, in der Zeit seines irdischen Lebens hat er so zu dem Vater gebetet, dass wir hier lesen, dass er mit starkem Geschrei und Tränen gebetet hat. Und da merken wir wieder diesen Vers oder diese Situation in Gethsemane. So, es war ihm nicht einerlei gewesen und doch hat er sich bereit erklärt, diesen Weg zu gehen. Und was mich, Geschwister, hier so ein bisschen irritiert hat, es heißt hier so, er hat mit starkem Geschrei und Tränen zu Gott gefleht und Gott hat ihn erhört. Oh, wie hat Gott ihn erhört? Andere Übersetzungen sagen es etwas deutlicher. Die Brunz-Übersetzung sagt, und er ist erhört und von seiner Angst befreit worden. Und hier ist der Schlüssel. Gott hat ihn sozusagen nicht einen anderen Weg geführt, sondern Gott hat ihn gestärkt, der Engel kam ja, und Gott hat ihm sozusagen diese Angst dann genommen, dass er einfach stille, dass er ruhig werden konnte. Die Neue Genfer Übersetzung sagt hier so, weil er sich Gottes Willen in Ehrfurcht unterstellte, wurde sein Gebet erhört. Das sind wunderbare Zusammenhänge, die uns doch etwas fürs praktische Leben auch schon sagen können. Wir können so sagen, egal in welcher Situation wir sind, eins wissen wir, dass Gott der Vater für uns nur das Beste hat, die besten Absichten hat. Und wenn Gott uns manchmal auch Wege führt, die uns nicht gefallen, so unterstellen wir uns Gott in dieser Ehrfurcht. Wissen, eigentlich der Weg, der ist schwierig für mich, aber im Lichte Gottes betrachtet, im Lichte der Bibel, gibt es keinen besseren Weg. Den gibt es einfach nicht. Ich muss jetzt ein Stück des Weges wirklich durch Leiden gehen, aber es gibt keinen anderen, besseren Weg. Und darum diese Stärkung von dem Vater, wirklich diesen schweren Weg mit Gottes Hilfe zu gehen. Hebräer 5, Vers 8 haben wir ja schon gelesen, und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Die Neue Genfer Übersetzung sagt, allerdings blieb er selbst ihm, dem Sohn Gottes, nicht erspart, durch Leiden zu lernen, was es bedeutet, gehorsam zu sein. Und das ist so ein Gedanke, wisst ihr, wenn wir eine Sache für richtig empfinden, wenn wir überzeugt sind von der Sache und dann alles irgendwie doch nach unseren Wünschen und Plänen läuft, dann ist es eine Sache. Ja, so, dann kann man gut sagen, des Herrn Wille geschehe. Aber wenn wir hier an dieser Stelle sind, wo es Leiden, persönliche Leiden bedeutet, Das hat noch eine ganz, ganz andere doch Dimension. Und doch lesen wir, dass Christus in den Leiden den Gehorsam gelernt hat. Der 9. Vers. Und nachdem er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber ewigen Heils geworden. Was heißt es hier, und nachdem er vollendet war? Es bedeutet doch so viel, als er mit seiner Mission zu Ende war. Als er alles erfüllte und jetzt sozusagen zu Rechten des Vaters ist, ist er für alle, und das sind jetzt alle wir gemeint, die wir jetzt ihm gehorsam sind, ist er uns, der Urheber ewigen Heils geworden. Eine andere Übersetzung sagt, ein Mittler des ewigen Heils. Und ihm verdanken wir das ewige Heil. Und wir sehen, wenn Christus eben nicht gehorsam gewesen wäre, was hätte es für uns Menschen bedeutet? Ich möchte nochmal zusammenfassen, Christus hat sich freiwillig unterordnet. Er ist freiwillig diesen Weg gegangen. Er hat so ein freiwilliges Einverständnis, als er mit dem Vater gesprochen hat, mit dieser Aufforderung des Vaters, hat er eingewilligt, weil er wusste, ja, es ist wirklich so. Es gibt keinen anderen Weg. Die Sache, die ist richtig und die ist gut. Er war innerlich überzeugt und er hat diese Sicherheit gehabt, dass Gottes Weg auch der richtige ist. Und Gott, der Vater, der hat keinen Druck gemacht auf ihn, um seinen Willen auszuführen, sondern er hat sich hier eben freiwillig auch diese Mission hingegeben. Und schaut mal, Christus hat bei all dem Gehorsam hat er keinen Vorteil gehabt. Er hat nichts gehabt, wie wir Menschen, wie ich das vorhin erwähnt habe, wo Menschen gehorsam sind, dass sie vielleicht mehr Gehalt bekommen, befördert werden oder sonst wie, dass sie vielleicht geehrt werden oder sonst wie in gewisser Weise. Christus hatte keinen Vorteil von dem, wo wir jetzt unseren Vorteil nennen. Also wir können auch so sagen, sein Gehorsam war begründet auf der tiefsten Überzeugung, dass dieser Weg richtig war und gut ist einfach für die Menschen. Und dann ist mir noch eingefallen, wie der Herr Jesus uns lehrt zu beten. Lasst uns mal Lukas 11 aufschlagen, das Vaterunser. Da möchte ich schon diese Überleitung auf uns jetzt nehmen. Was bedeutet es eigentlich für uns persönlich? Das Vaterunser. Und er sagte zu ihnen, wenn ihr betet, dann sagt, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Das sagt der Herr Jesus jetzt uns, weil er sozusagen diesen Weg gegangen ist und er so inniges Verhältnis mit seinem Vater hatte und er so tief überzeugt war. Leute, ihr müsst keine Angst haben. Wisst ihr, wenn es hier heißt, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel, dann ist es doch für jeden persönlich. Wenn ich so bete, dann meine ich ja nicht meinen Nachbar, dass Gottes Wille in seinem Leben in Erfüllung gehen soll. Oder von meinen Nächsten, von uns allen hier. Sondern der Herr Jesus, er bringt es auf diese persönliche Schiene und sagt, so sollst du beten, dass Gottes Wille in deinem Leben sein soll. Und ist es nicht so, dass wir, wenn wir aufrichtig sind, manchmal Angst davor haben, so zu beten? Ja, natürlich. Gottes Wille ist, dass alle Menschen gerettet werden sollen. Es ist Gottes Wille. Er hat wirklich das Beste für uns. Aber wisst ihr, wenn so dieser persönliche Weg der Nachfolge geht, und ja, Gottes Wort sagt uns, wir sollen die Kosten sehr wohl erwägen. Vielleicht wenn Nöte kommen, wenn Verfolgungen kommen, da schließt auch das alles ein. Wenn vielleicht persönliche Umstände im Leben sind, die uns nicht gefallen, vielleicht Krankheit, sonstige Dinge, Schwierigkeiten in der Familie, wie auch immer, dass wir dann trotzdem so beten sollen, dein Wille geschehe in meinem Leben. Und wenn wir jetzt das Ganze nochmal abschließend übertragen können, wie der Herr Jesus mit dem Vater den Gehorsam ausgelebt hat, so Geschwister, möchte ich nur erinnern an den Anfang, wie wir am Anfang definiert haben, was eigentlich für uns Menschen Gehorsam bedeutet. Für uns Menschen bedeutet auch Gehorsam, dass ich sehr ungern sozusagen den Willen eines anderen tun muss. Eigentlich möchte ich den gar nicht tun, aber naja, es sind halt die Umstände so, ich habe vielleicht einen Vorgesetzten oder sonst, ich muss halt seinen Willen tun. Aber eigentlich möchte ich das gar nicht. Und hier aber der Gedanke, es im Leben so zu lernen, dass Gottes Wille für uns immer der Beste ist. Und dass wir dann sozusagen freiwillig uns unterordnen und dass wir nicht nur freiwillig, sondern wenn wir in diesem innigen Verhältnis, in dieser Beziehung zum Vater stehen, dass wir dieses Überzeugtsein haben, diese Sicherheit, den Weg, den ich gehe, der ist richtig. Und dieser Gedanke, der ist mich, für mich persönlich so ganz neu gewesen, und ich möchte oder bitte auch, dass Gott es einem jeden Einzelnen von uns gelingen lassen möchte. Amen.